Met, Met und Hurra, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zum Leselord. Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Obwohl ich jetzt gar keine Überraschung draus machen muss, weil ihr habt ja den Titel schon gelesen. Das Leben ist zu kurz. Es ist zurück. Jawohl. Viele von euch haben sich's gewünscht. In den Kommentaren vom ersten Video, als ich die Leseprobe vorgelesen hatte, dass ich doch noch ein bisschen weiterlesen kann oder am liebsten das ganze Ding vorlesen. Und ja, das geht natürlich nicht aus Datenschutz, aus Urheberrechtsschutzgründen, weil das Buch gehört mir ja nicht. Ich kann ja nicht einfach hier Bücher vorlesen, die mir nicht gehören. Gleiches gilt übrigens auch für Empress Theresa. Auch wenn es sich da um eine Übersetzung von mir handelt, die ich angefertigt habe, ist das alles so ein bisschen eine rechtliche Grauzone. Deswegen muss ich auch ein bisschen bei Theresa ein bisschen mehr abschweifen. Ihr habt das vielleicht gemerkt. Außer im letzten Teil, da habe ich mal wirklich eine ganze Passage gelesen, ohne wirklich viel zu intervenieren. Aber ich darf eben nicht einfach nur stumpf vorlesen, sondern ich muss auch meinen Kommentar dazu abgeben. Es sei denn, ich habe natürlich die Erlaubnis des Verlegers bzw. des Autors. Und die habe ich. Die habe ich bekommen. Ich habe den guten Ahmed angeschrieben auf Twitter, nachdem er mir den Hinweis gegeben hat, dass das Buch, beziehungsweise nachdem er veröffentlicht hat, dass dieses Buch aktuell kostenlos auf Amazon zu erwerben ist. Also ihr könnt es einfach rechtsklicken, Kindle, ne, nicht mal rechtsklicken. Ihr müsst einfach auf Kaufen drücken, 0 Euro. Fantastische Sache. Ich werde nicht alles vorlesen. Ich sage jetzt gleich, wie es ist. Ich mache vielleicht ein, zwei Teile, denn wir haben das erste Kapitel noch nicht ganz durchgelesen. Ich dachte, dass es das erste Kapitel war, weil es da so plötzlich aufgehört hat. Aber nein, es sind noch ein paar Seiten vom ersten Kapitel übrig. Die lese ich jetzt auch noch und dann gucken wir mal ins zweite Kapitel rein. Vielleicht mache ich dann noch eine dritte Folge, in der ich noch ein bisschen weitergehe. Aber im Grunde, ja, werde ich versuchen, einfach vorzulesen. Und nachdem euch das ja so gut gefallen hat, here we go again. Natürlich für alle Freunde des klassischen Dosenöffnen ASMR. Habe ich auch wieder mal einen Schmankerl dabei. Dreimal klopfen, bringt zwar nichts, aber Tradition und so. War ein bisschen holprig. Es ist tatsächlich die letzte Gönnergy-Dose, die ich hatte. Ich hatte mir 4 Stück gekauft vor ungefähr einer Woche oder so, ist ewig her. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe mich ein bisschen gesträubt davor, muss ich ehrlich sagen. Weil ich, ja, sie haben sicher ihre Daseinsberechtigung, es sind mal andere Geschmacksrichtungen, außer ja, die üblichen Energy-Dosen und Pfirsich und Zitrone. Obwohl ich persönlich sagen muss, nach dem, was ich gehört habe, soll White Peach und Sweet Lemon, also Zitrone und Pfirsich, sollen die besten Sorten sein, die auch immer ausverkauft waren. Ich habe noch keine davon bekommen, stattdessen habe ich hier wieder Tropical stehen. Oder was heißt wieder? Zuletzt hatte ich Blueberry Cheesecake und was war es? Himbeer Kokos oder nee, Blueberry Kokos und Himbeer Cheesecake und all so eine Sachen. Ich muss sagen, die Steinbirne fand ich noch am besten. Ich weiß gar nicht mehr den Namen, diese pinke auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier noch die gelbe Tropical Exotic. Es ist auch wieder so ein, ja, boah, es riecht krass nach Mango. Ist da Mango drin? Ich muss leider ehrlich sagen, ich bin kein Freund von Mango. Es tut mir sehr leid. Aber wir probieren es mal aus. Gucken. Ja, das geht. Also das typische Tropical Fruit Punch. Wie auch immer man das nennen möchte. Tutti Frutti, keine Ahnung. Ja, ist in Ordnung. Also man kennt's, so ein bisschen, hat auch so ein bisschen was von ACE-Saft oder Arche, wie manche sagen. ja, sehr gut. Hat er gut gemacht, der Monte. Kaufempfehlung weiß ich nicht, probiert selber aus oder lasst es bleiben. Ist halt Designer-Getränk so ungefähr, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Macht euch nicht schöner oder reicher. Eher ärmer, trinkt lieber Wasser. Ich glaube, das ist besser. Tut euch ein bisschen Aroma ins Wasser, so wie ich, das ist auch gut. Übrigens, Pfirsicharoma habe ich in meinem Wasser. Muss ich auch mal ein Video dazu machen. Da gibt es diese, das ist ein österreichischer Hersteller, der hat diese Juice-Boxen, das sind so graue Pappkartons. Und das hast du dann wie so eine Zapfstation, kannst du dir da selber bauen. Und es reicht wirklich sehr, sehr wenig. Es ist ein sehr hochkonzentriertes Zeug. Da reicht wirklich sehr, sehr wenig für eine Menge Getränk. Sind aber auch entsprechend teuer. Also so ein Kanister kostet, glaube ich, 20 €. Hält ungefähr, ja, je nachdem, wie viel man davon braucht, einen Monat oder so. Also es ist schon okay, preis-leistungstechnisch und der Geschmack. Also es ist Hit or Miss. Ich mag tatsächlich nur Pfirsich, davon Pfirsich-Eistee. Die anderen, ja, sind okay, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben. Also darauf kann ich dann auch verzichten. Es gibt halt alles Mögliche. Und achte darauf, dass es zuckerfrei ist, weil zuckerfrei gibt es als Pfirsich-Eistee. Zum Beispiel gibt es auch diverse andere Sorten. Aber wenn sie was Neues rausbringen, wie zum Beispiel jetzt Cherry Bomb oder Energy Blast, weiß ich nicht, dann ist da auch sehr viel mit Zucker dabei. Also da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil dann kann ich mir auch gleich die Plörre in den Hals kippen hier. Von, ihr wisst schon. So, kurz zur Geschichte zurück. Was haben wir erlebt? Was haben wir verpasst? Ich habe alles vergessen, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon viel zu lange her. Also der Türke, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, hat es geschafft, seine Arbeitskollegin rumzukriegen und ist jetzt am nächsten Morgen, glaube ich, erwacht. Und man hatte das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie mehr von ihm wollte als nur ein One-Night-Stand, sondern sich da jetzt wirklich in der Beziehung sieht. Und aus dieser Situation muss er jetzt, glaube ich, versuchen rauszukommen. Das war, glaube ich, so der letzte Stand, den wir hatten. Ich back noch mal ein bisschen zurück. Ich glaube, ich lese noch mal die Seite hier von Anfang an. Vielleicht kommen wir dann alle wieder rein. Das wäre ja auch gut. Jetzt habe ich ans Mikro gestoßen. Es tut mir sehr leid. Herzlich willkommen zur schlechtesten Show im Internet. Falls ihr neu hier seid, macht es euch bequem. Und hört mir zu, während ich hier das Leben ist zu kurz vorlese. So. Ich sehe gerade der erste Satz, sehr gut. Ich komme und bleibe für ein paar Sekunden in ihr. Es geht direkt gut los. Maria wirkt glücklich. Sie umarmt und küsst mich unentwegt. Es ist mir lästig, aber ich lasse es über mich ergehen, um ihre Gefühle nicht zu verletzen. Warum empfinde ich nach dem Sex immer Ekel und den Wunsch, allein zu sein? Am liebsten würde ich Maria vor die Tür setzen, aber es ist ihre Wohnung. Ich frage mich, wie viele Männer nur deshalb zu Prostituierten gehen, weil sie es hassen, nach dem Sex kuscheln zu müssen. Der interessante Gedanke verflüchtigt sich schnell, denn ich muss schon wieder scheißen. ja, da habe ich auch mal mit jemandem gesprochen drüber, ob das denn wirklich so wahr ist, dass Männer nach dem Sex sich komisch verhalten. Es ist wirklich so. Also diese Post-Nut-Clarity, die manche dann haben, die kann sich auf verschiedene Arten und Weisen äußern. Ich habe da auch schon mit verschiedenen Leuten gesprochen, die sowas hatten, beziehungsweise haben sie es mir einfach erzählt. Ich glaube nicht, dass ich aktiv nachgefragt habe. Aber manche haben einfach das Bedürfnis, über sowas zu reden. Ich ziehe da jetzt auch die Parallele zu Rainer, nur dass Rainer halt immer über solche Sachen redet, obwohl er es noch nie erlebt hat. Würde er gerne über sowas reden, über solche Themen, über Sex im Allgemeinen, wenn er noch nie welchen hatte, aber er fühlt sich das irgendwie, dass das so sein Thema ist, obwohl keiner mit ihm drüber reden will. Und manche Leute erzählen das einem dann halt, ja. Also man kennt es, wenn man zum Beispiel jetzt Porn geschaut hat, dass man dann sich ein bisschen angeekelt fühlt. Das ist, glaube ich, so die einfachste Form der Post-Nut Clarity. Also die abgemeldete Phase, die man so hat. Wenn einfach so die Hormone im Kopf verrückt spielen. Ich glaube, bei Männern ist das richtig, kickt das richtig schlimm. Bei Frauen eher weniger. Die sind dann noch so in dem ja, Liebesmodus. Und bei Männern tritt irgendwie so der Fluchtgedanke auf bei manchen. Andere hassen sich selber, ekeln sich vor sich selber. Andere nehmen so eine Embryonal-Fötus-Haltung an, kauern sich zusammen. Gibt auch ganz, ganz schlimme, die sind dann richtig down bad. Die fangen an zu weinen, klammern sich irgendwo fest. Je nachdem, wie intensiv das halt eben ist. Oder kommt darauf an, wie gut der Sex war, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, je mehr Hormone sich da im Kopf anstauen, wie länger das dauert, desto mehr Testosteron ausgestoßen wird, desto schlimmer ist dann das Absacken danach. Ich glaube, desto tiefer ist die Post-Nuss-Traumata abgemeldet, wie auch immer. Also das ist tatsächlich richtig. Das ist auch Das ist auch nichts, worüber man sich jetzt als Mann schämen müsste. Es ist schön, wenn man das nicht hat, dann kann man darüber lachen, über die Ängste der anderen so, den Zustand. Ja, wenn man das hat, ist das aber auch nicht schlimm. Also ja, man kann da halt nichts dagegen machen. Außer vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob man eine Therapie da helfen würde. Vielleicht gibt es auch Medikamente dagegen, keine Ahnung. Ansonsten muss man einfach damit leben, dass nach dem großen Höhepunkt der absolute Tiefpunkt kommt. Und an alle Ladies da draußen auch, bitte seid ein bisschen nachsichtig dann, wenn der Typ keinen Bock hat, mit euch liegen zu bleiben und einfach schnell das Weite sucht. Es liegt meistens nicht an euch, auch wenn das jetzt hier so geschrieben wird, von wegen, ich will die Alte aus der Wohnung ich will die Alte vor die Tür setzen, aber es ist ihre Wohnung so. Es geht weniger um die Person, es geht mehr so um das allgemeine Gefühl. Man will einfach alleine sein, vielleicht so ungefähr. Man will einfach weggehen und nicht unbedingt im Bett liegen bleiben, ne? Ja. So viel kurz dazu. Maria erhebt sich und greift nach einer pinkfarbenen Kunstfaserdecke. Ihre Frisur ist völlig durcheinander. Als sie sich in die Decke wickelt, wirkt sie verbraucht und blass. Mit einem lauten Seufzer bettet sie ihr Haupt auf meinem Schoß. Ich empfinde plötzlich Mitleid mit ihr. Fürsorglich lege ich meine Hand auf ihre Schulter. Sie lächelt. Wollen wir Samstag zu Ikea gehen? Wollen wir Samstag zu Ikea fahren und danach meinen Harry besuchen? Fragt sie. Ich hätte meine Hand nicht auf ihre Schulter legen sollen. Meine fürsorgliche Geste hat sie zu diesem Vorstoß ermutigt. Ich fühle mich wie eine Fliege im Spinnennetz. Also hier hat die Leseprobe aufgehört, deswegen lesen wir jetzt den neuen Content. Danke nochmal, Ahmed, an dieser Stelle. Mua. Kuss auf Nuss. Eigentlich gerne. Aber ich muss mit meinem Freund zum Werkstoffhof fahren, um ein paar Regale zu entsorgen. Versprechen kann ich dir also nichts, aber ich werde alles tun, damit es klappt. Lüge ich. Sie seufzt zufrieden und küsst meine Hand. In meinem Unterleib rumort es. Die Natur verlangt ihr Recht. Warum sage ich nicht einfach, dass ich auf die Toilette muss? Wieso darf niemand wissen, dass ich wie jeder andere Mensch gelegentlich kacken muss? Seit ich denken kann, bin ich leidenschaftlicher Heimlichscheißer. Ich kacke nur zu Hause. Auf öffentlichen Klos setze ich mich nur in extreme Notsituationen. Ich möchte nicht, dass mir jemand zuhört, wenn ich meine Notdurft verrichte. Selbst beim Kauf von Klopapier fühle ich mich schäbig. Die Gründe dafür sind tief in meinem Unterbewusstsein versteckt. Ich schenke Maria noch ein Glas ein, damit sie müde wird und ich heimlich die Toilette aufsuchen kann. Danke, du bist ja voll aufmerksam. Sie nippt am Prosecco und mustert mich. So als wolle sie meine Gedanken lesen. Dass ich dringend kacken muss, scheint ihr nicht aufzufallen, sonst würde sie mich nicht weiter voll labern. Irgendwie kommt es mir so vor, als wären wir schon ewig zusammen. Vielleicht sind wir uns schon mal in meinem früheren Leben begegnet, antworte ich. Ach, du bist doof, erwidert sie. Wir wechseln ein paar Worte, bevor Maria die Augen schließt und sanft entschlummert. Es dauert ein paar Minuten, bis ich sie leise schnarchen höre. Es ist kaum wahrnehmbar und deutlich leiser als das Rumoren in meinem Unterleib. Ich hebe vorsichtig ihren Kopf an und lege ein Kissen drunter, während ich leise die Couch verlasse. Wo ist die Toilette? Ich schließe behutsam die Tür, starte meine Suche und lande im hässlichsten Schlafzimmer aller Zeiten. Ihr weißer Spiegelschrank passt zwar zum kitschigen Wandtattoo, wirkt aber genauso billig wie das cremefarbene Kunstlederbett. Ich schließe leise die Schlafzimmertür und schleiche in die Küche, wo ich eine weitere Tür vorfinde. Jackpot! Sie führt zum Badezimmer. Ich husche hinein und werde mit einem neuen Problem konfrontiert. Die Tür lässt sich zwar schließen, aber nicht absperren. Außerdem gibt es keine Fenster, sondern nur so ein rundes Abluftdingsbums an der Wand. Normalerweise aktiviert man diese Teile, indem man das Licht einschaltet. Ich mache das Licht an und wieder aus und wieder aus. Ich mache das Licht an und wieder aus, an und wieder aus. Ich wiederhole den Vorgang mehrmals, doch nichts passiert. Vielleicht muss ich das Licht einen Moment eingeschaltet lassen. Eine ganze Minute verstreicht, nichts. Das vermaledeite Mistding ist defekt. Soll ich trotzdem kacken, auch wenn die Gefahr besteht, die komplette Wohnung zu verpesten? Ich verlasse das Klo und wäge meine Optionen ab. Die Wohnzimmertür ist geschlossen. Vielleicht verfliegt der Gestank ja, bis Maria aufwacht und den Flur betritt. Welche Alternativen habe ich noch? Ich könnte die Badezimmertür offen stehen lassen, die Küchentür schließen und das Küchenfenster öffnen, damit der Gestank entweichen kann, ohne weitere Räume zu kontaminieren. Es ist entschieden. Ich schließe die Küchentür, öffne das Küchenfenster und gehe dann wieder ins Badezimmer, um ordentlich abzuferkeln. Es stinkt bestialisch. Schuld ist wahrscheinlich der Zwiebelkuchen aus der Mittagspause. Ich versuche schneller zu kacken. Schließlich könnte Maria meine Abwesenheit bemerken und aufwachen. Wie gerne wäre ich jetzt zu Hause auf meinem eigenen Klo. Nach getaner Scheißerei verlasse ich das Badezimmer. Maria schläft noch und die Geruchsbelästigung hält sich dank offenem Küchenfenster in Grenzen. Ich warte noch 3 Minuten und versprühe außerdem ein Raumduftspray, das ich im Badezimmer entdeckt habe. Als nächstes werde ich Maria ins Schlafzimmer tragen und sie dazu animieren, mir noch einmal einen zu bla. zu headbangen. Als ich die Küchentür öffne, streift etwas meinen Kopf. Ein Windhauch? Ein Vogel? Eine Fledermaus? Shit. Es ist tatsächlich eine Fledermaus. Sie ist recht klein und flattert planlos durch die Küche. Ich versuche schnell, die Tür wieder zu schließen. Doch weil ich fett und langsam bin, gelingt es ihr, in den Flur zu entkommen. Ich laufe vorsichtig hinterher, kann sie aber nirgends sehen. Gut, dass ich vorhin alle Türen geschlossen habe, um den Gestank einzudämmen. Das scheiß Vieh muss also im Flur sein. Höchstwahrscheinlich versteckt es sich hinter den Jacken, die an der Garderobe hängen. Ich schnappe mir einen Schuhlöffel und stochere vorsichtig in einem weißen Mantel rum. Nichts. Ich höre Geflatter hinter mir und laufe zurück in die Küche. Die Fledermaus sitzt auf dem Küchentisch. Genau genommen sitzt sie auf einer Zeitung, die mir vorhin nicht aufgefallen ist. Das Tier starrt mich an und scheint mit dem knochigen Fingerflügel-Dingsbums auf eine Überschrift zu deuten. Gorilla Franz feiert seinen 56. Geburtstag. Anscheinend möchte die Fledermaus, dass ich den Artikel lese. Warum? Die Wünsche eines wildfremden Fledertiers sollten mir scheißegal sein, doch es ist eine außergewöhnliche Situation und ich hatte mir ja geschworen, öfter meine Komfortzone zu verlassen. Also setze ich mich hin, um den Text zu studieren. Die Fledermaus flattert derweil durch das Fenster ins Freie. Der Artikel ist interessant. Anscheinend handelt es sich um einen der ältesten in Gefangenschaft lebenden Gorillas der Welt. Was hat das mit mir zu tun? Möchte mir der Silberrücken etwas mitteilen? Ich spiele mir mein Verstand einen Streich. Ich schließe das Fenster und gehe zurück ins Wohnzimmer, um Maria an Ort und Stelle ein weiteres Mal zu schänden. Eigentlich wollte ich sie erst ins Schlafzimmer tragen, aber die Sache mit der Fledermaus hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Okay, das war jetzt Kapitel 1 tatsächlich. Ein bisschen was trinken nebenbei. Ja, geht gut weiter. So, Kapitel 2. Franz bringt frischen Wind in mein Leben. Was für ein Titel. Mein Handy vibriert. Ich kille den Alarm, um Maria nicht zu wecken. In ihrem Schlafzimmer ist es dunkel und durch die Gardinen dringt kaum Licht. Ich bevorzuge Vorhänge, die blickdicht sind, aber trotzdem Helligkeit hineinlassen. Wer in komplett abgedunkelten Räumen schläft, möchte sich vor der Welt verstecken. Ich mag die Welt, aber die meisten der Kreaturen, die sie bevölkern, gehen mir auf die Nerven. Das ist sehr, sehr wahr. Wie gerne würde ich Maria jetzt aufwecken, um sie für ihre feige Gardinenwahl zu kritisieren. Ihre Wohnung unbemerkt zu verlassen hat aber oberste Priorität und deswegen lasse ich sie schlafen. Ich hebe langsam die Decke an, um noch einmal einen Blick auf ihre Brüste zu werfen. Ich kann kaum etwas erkennen, weil es zu dunkel ist. Soll ich die Taschenlampenfunktion meines Handys aktivieren? Nein, lieber nicht. Ich möchte nicht creepy wirken, also rutsche ich vorsichtig aus dem Bett, um Shirt und Hose aufzuklauben. Die beweglichen Teile der Gürtelschnalle fixiere ich mit der fleischigen Innenfläche meiner linken Hand, sodass jeder Klimperversuch im Keim erstickt wird. Ich lasse ein letztes Mal den Blick schweifen. Etwas vergessen? Handy, Geldbörse müsste sich in der Jacke befinden. Maria liegt regungslos im Bett. Für einen kurzen Moment keimt Panik in mir auf. Was war in der Nacht geschehen? Hatte ich die Fledermaus-Show nur geträumt? Wieso bewegt sich Maria nicht? Lebt sie überhaupt noch? Wurde sie unter meiner Last zerquetscht? Während ich überlege, ihre Atmung zu überprüfen, dreht sie sich auf den Rücken und murmelt unverständliches Zeug. Ich verharre im Lautlosmodus und schleiche ins Wohnzimmer. Dort schlüpfe ich in meine Klamotten und krame einen USB-Stick aus der Tasche. Diesen verstecke ich in einer Sofaritze, um im Falle baldigen sexuellen Verlangens einen Vorwand für einen Überraschungsbesuch zu haben. Ein schäbiger Trick, der immer funktioniert und von einem erfolgreichen Pickup-Artisten stammt, der mehrere Millionen YouTube-Abonnenten hat. Im Kern geht es darum, bei ihr zu klingeln und um Einlass zu bitten, um den verlorenen USB-Stick zu suchen, der beim letzten Besuch aus der Tasche gefallen sein muss. Man betont die Wichtigkeit der Daten und spielt die Dringlichkeit hoch, indem man behauptet, der Job stünde auf dem Spiel. Eigentlich ist dieser Trick für diejenigen gedacht, die beim ersten Date nicht den gewünschten Erfolg hatten. Ich bin immer noch ein klein wenig schockiert über die Inneneinrichtung. Sicherlich sind nur wenige Menschen in der Lage, so viel Unansehnliches anzuhäufen. Maria ist eine Kuratorin für hässliches Gerümpel. Konnte ich nur deshalb bei ihr landen, weil sie an Geschmacksverirrung leidet? Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, warum ich überhaupt eine Chance hatte. Wenn ich unseren gemeinsamen Abend Revue passieren lasse, finde ich nicht viel, was für mich spricht. Immer wenn ich mit einer Frau ausgehe, komme ich mir vor wie ein Ertrinkender, der verzweifelt ums Überleben kämpft. Ich fürchte in jedem Moment, sie könnte mein wahres Ich erkennen und das Interesse verlieren. Jede Faser meines Körpers ist darauf ausgerichtet, meine Schwächen zu verbergen. Aber ist meine Persönlichkeit tatsächlich so hässlich? Ist mein Inneres wirklich so unattraktiv wie mein Äußeres? Als Kind hatte ich das Gefühl, dass nicht ich, sondern die anderen Menschen scheiße sind. Allerdings bilden die anderen Menschen die Mehrheit und deshalb macht es keinen Unterschied, was ich denke. Man sagt nicht umsonst, dass Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Das beste Beispiel dafür ist die schreckliche Musik, die ich in den vergangenen 16 Stunden ertragen musste. Die meisten Menschen feiern den belanglosen Scheißdreck und machen die Komponisten zum Multimillionären. In 50 Jahren wird man Despacito als Klassiker und Meilenstein der Musikgeschichte bezeichnen. Despacito. Ich hoffe, dass ich vorher sterbe. Nach erfolgreicher Flucht aus Marias Wohnung sitze ich in der Straßenbahn Richtung Tiergarten. Ich bin von Rentnern umzingelt und genau wie ich lieben sie die Straßenbahn, weil sie so gar nicht dem Zeitgeist entspricht. Alle wollen höher, weiter, schneller. Doch die Tram ist das exakte Gegenteil davon. Sie ist der ausgestreckte Mittelfinger in Richtung Fortschritt. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Obwohl ich die klassischen Modelle mit Holzsitzen bevorzuge, bieten selbst die neuen Straßenbahnen mit ihren fleckigen und durchgefurzten Polstern im Vergleich zum Bus oder zur U-Bahn ein höheres Maß an Klasse und Komfort. Die Gesichter meiner Mitreisenden sind von Müdigkeit und Verzweiflung gezeichnet. Sie wirken nicht wie die Senioren aus der Werbung, die aktiv sind und Lebensfreude ausstrahlen. Ich möchte vor Erreichen des Rentenalters sterben, so wie mein Vater. Wir hatten kein schlechtes Verhältnis, aber auch kein gutes, obwohl wir 21 Jahre gemeinsam unter einem Dach verbracht haben. Hatten, lebten wir in zwei völlig verschiedenen Welten. Fußball, türkische Geschichte und Autos haben mich nie interessiert, aber er hat über nichts anderes gesprochen. Berührungspunkte gab es nicht und deshalb erinnere ich mich an kein einziges Gespräch mit ihm. Wir konnten nie eine persönliche Beziehung zueinander aufbauen und als er bei einem Arbeitsunfall starb, veränderte sich für mich rein gar nichts. Wenn überhaupt, dann hatte sein Tod einen positiven Effekt, denn seitdem besuche ich meine Mutter viel häufiger. Krass. Seltsam ist, dass wir nie über ihn sprechen. Ich glaube, dass meine Mutter keine glückliche Ehe hatte. Wenigstens musste dein Papa nicht leiden, hat sie nach seinem Tod einmal gesagt, und das war's. Nicht einmal an seinem Todestag ist er Gesprächsthema. Neulich erwähnte sie, dass sie kaum noch an ihn denkt und ich der einzige Beweis für seine Existenz bin. Falls er irgendwo weiter existiert, ärgert er sich bestimmt darüber. Scheiß auf ihn. Er hat mich nie gelobt, obwohl mir der Kunstlehrer in der Grundschule ein gutes räumliches Denkvermögen bescheinigte. Ich hoffe, er schmort in der Hölle. Oh Gott. Too real. Achmed, too real. Also. Trotz meiner traurigen Kindheit und meines trostlosen Erwachsenendaseins lehne ich es ab, mich in Selbstmitleid zu verlieren. Stattdessen bin ich fest entschlossen, der Welt das Gegenteil zu beweisen. Meine Zeit ist gekommen. Ich kann es spüren. Es ist meine große Chance und ich werde sie nicht vergeuden. Die Endhaltestelle Tiergarten ist besonders hässlich, weil sie von vertrockneten Sträuchern und Bäumen umzingelt ist. Das trockene Gestrüpp erinnert mich an die ausgemergelten Gestalten in Bademänteln, die rauchend vor den Seiteneingängen von Kliniken herumstehen. Ja, das stimmt. Das sind meistens Patienten, Digga. Das sind wirklich die ärmsten Schweine. Oh Mann, oh Mann. Rauchen ist die einzige Sucht, die nicht wie ein Genuss wirkt. Beim Saufen hat man wenigstens Spaß und auf Koks fühlt man sich unbesiegbar. Heroin habe ich bislang nicht probiert, weil ich befürchte, dass es zu geil ist, um wieder davon loszukommen. Ein Schuss muss sich anfühlen, wie Katzenbabys zu kuscheln, während man oral befriedigt wird. Es heißt ja, dass das eigentliche Problem bei der Heroinsucht nicht so sehr die Droge selbst, sondern vielmehr die Sicherstellung einer beständigen Versorgung ist. Denn nur wer viel Geld oder gute Beziehungen hat, kommt regelmäßig an sauberen Stoff und hygienisch einwandfreie Utensilien dran. Es ist sicher furchtbar, wenn der Heroinhändler deines Vertrauens nicht erreichbar ist. Ich bekomme schon die Krise, wenn sich mein Dönermann in Urlaub verabschiedet. Ein guter Döner ist so wertvoll. Tatsächlich befriedigt mich mein Dönermann besser als jede Frau, mit der ich jemals zusammen war. Ich wähle bewusst den Begriff befriedigt, weil ich das Wort verwöhnen nicht mag. Es ist ein Wort, das 56-jährige Prostituierte oder gut bürgerliche Restaurants verwenden. Bei meinem Lieblingsgriechen steht auf dem Einband der Speisekarte: Lassen Sie sich von uns verwöhnen. Ich möchte mich nicht von einem alten Ehepaar verwöhnen lassen, das nach Gyros, Schweiß und Tzatziki riecht. Ich bin zu früh dran. Der Tiergarten öffnet erst um 9 Uhr. Es gilt, eine halbe Stunde totzuschlagen. Im Büro wundert man sich bestimmt schon über mein Fernbleiben, aber das ist mir egal. Sollen sie mich doch entlassen. Okay, so drakonisch braucht die Strafe nicht unbedingt auszufallen und offen gestanden wundere ich mich gerade über mich selbst. Bloß weil eine Fledermaus auf einer Zeitung herumkrabbelt, stehe ich nun vor dem Tiergarten und riskiere meinen Job. Andererseits ist gestern Nacht zum ersten Mal seit vielen Jahren etwas Außergewöhnliches in meinem Leben passiert und nun muss ich der Sache eben auf den Grund gehen. Was juckt mich der Fehltag, wenn ich kurz davor stehe, meine wahre Bestimmung zu finden? Falls es tatsächlich eine höhere Macht gibt, hat sie mich gestern Abend zum ersten Mal bemerkt. Übrigens, mal kurz zwischengetalkt. Ich finde es gerade echt beeindruckend. Und ich finde gerade wirklich, ich hätte auch Bock, das einfach mal so zu machen. Mich mal von so einem Impuls, den mir das Leben so zusteckt, mich einfach mal treiben zu lassen. Einfach mal gucken, was passiert. Also, das ist wirklich, das stelle ich mir wirklich als die Freiheit vor. Die größte Freiheit, die man haben kann, wenn man einfach irgendwie so einem Impuls einfach mal nachgeht. Einfach mal gar nicht hinterfragen, sondern einfach machen, solange es halt möglich ist. Also, es ist, ja. Krass. Danke dafür. weiter geht's. Ich hatte immer Probleme, mir Gott vorzustellen, denn mein Gefühl sagt mir, dass er eine Frau ist. Und das wäre ein Widerspruch in sich. Und wenn Gott eine Frau ist, dann müsste man Göttin sagen. Aber das wäre auch wieder seltsam. Die männliche Form klingt allmächtig und ehrfurchtgebietend, während ich unter der weiblichen Variante Göttin einfach nur eine vergebungsvolle und gütige Frau vermute, die geil aussieht und vor einer strahlend hellen Lichtquelle steht. Vielleicht ist Gott einfach so, wie ich ihn haben möchte? Warum denke ich eigentlich über Gottes Geschlecht nach, obwohl ich überhaupt nicht an ihn glaube? Für mich gab es bisher nur zwei Möglichkeiten. Entweder existiert Gott nicht oder ich existiere nicht für ihn. Holy shit. Ich setze mich auf eine Bank und lese News, um die Wartezeit zu überbrücken. Es scheint nur noch negative Meldungen zu geben. In China wütet eine tödliche Seuche, die angeblich von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wird. Oh shit. Dann können wir es jetzt auch zeitlich einordnen, wann diese Geschichte spielt. Sehr gut. Ist es Zufall, dass ich gerade jetzt eine Fledermaus in der Küche meiner Bums-Kollegin begegne? Die andere Schlagzeile bezieht sich größtenteils auf Belanglosigkeiten. Ein hochbezahlter Fußballprofi ließ sich anscheinend beim Verspeisen eines vergoldeten Steaks filmen und wird in den sozialen Medien dafür gekreuzigt. Pardon. Offenbar dürfen Mindestlohnempfänger ihre Einkünfte nach Lust und Laune verjubeln, während sich Fußballmillionäre an klare Regeln zu halten haben. Der Profikicker entschuldigte sich umgehend und spendete Geld an eine wohltätige Organisation, um sich von der Sünde reinzuwaschen. Warum reagieren Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens immer so unterwürfig auf Online-Kommentare? Ich würde den dauerempörten Trotteln einfach mitteilen, dass sie sich ihre selbstgerechten Vorwürfe in den Arsch schieben können. Im echten Leben werden Denunzianten geächtet, aber im Internet dürfen sie mit dem Finger auf andere zeigen und sich wie Helden fühlen. Auch ein guter Absatz. Das ist absolut richtig. Ich würde aber dazu sagen, ja, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, dann hat man auch das Recht dafür, kritisiert zu werden. Was man mit dieser Kritik dann letzten Endes anstellt, letzten Endes, ist dann jedem selbst überlassen. Ob man sich dieser Kritik annimmt, ob man darauf scheißt, ob man seinen Weg einfach weitergeht. Ich weiß es nicht, wie ich es für mich beantworten würde, wenn ich jetzt plötzlich negatives Feedback bekommen würde, was sich bis jetzt noch sehr, sehr in Grenzen hält, hier auf dem Kanal. Falls ich jetzt anfange, negatives Feedback zu bekommen, würde ich versuchen, an mir zu arbeiten und diese Wünsche zu berücksichtigen. Und wenn es nicht hilft, dann würde ich mich wahrscheinlich zurückziehen, weil ich dann einfach sage, okay, anscheinend will mich keiner sehen. Und dann gibt es so Leute wie, weiß ich nicht, fällt euch ein gutes Beispiel ein? Also ich habe mal von so einem mittelfränkischen Influencer gehört, der hatte mal einen YouTube-Kanal. Übrigens auch lustig, er hatte ja am Mittwoch war ein interessanter Tag. Er hat einen Kanal gestartet. 5,5 Stunden hat es gedauert, bis er den Kanal wieder verloren hat. Das ist Rekord. Also wenn man bedenkt, wie langsam YouTube arbeitet, wenn es um Organisatorisches geht. Also wenn halt so, weiß ich nicht, wenn man was beantragen möchte, wenn man auf Feedback warten möchte, wenn man so Kommentare irgendwie, wenn man was wissen möchte zu seinem Kanal, dann kann es schon mal ja, 24 bis 48 Stunden dauern, bis man überhaupt eine Antwort bekommt. Aber manche Leute sind einfach so auf der Kurzbarliste, da ist es wirklich möglich, einen bürokratischen Akt innerhalb von 5,5 Stunden durchzuziehen. Das ist beeindruckend. Und ja, dieser Influencer, dieser Influencer, wie er sich selber nennt, hat seinen organalen Kanal wieder verloren. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mittlerweile alle Memes durch, die sich so entstanden haben in der kurzen Zeit. Auch beeindruckend in der kurzen Zeit, er hatte deutlich mehr Abos als ich. Also, ich glaube, 1290 hatte er zum Zeitpunkt, als der Kanal gelöscht wurde. Deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt mal eben kurz auf Abonnieren und falls ihr es noch nötiger habt, drückt auf Mitglied werden, dann bekommt ihr den Bärchenrang. Dann werdet ihr von mir erwähnt, ab und zu mal, wenn ich dran denke. Und ihr dürft auf dem Discord, dürft ihr sowieso, Aktuell aber nur noch auf Einladung. Das heißt, ihr müsst mich erst anschreiben. Ihr findet mich im Discord unter Leselord 1, also alles klein, alles zusammen. Schreibt mir einfach Hey Ho mit Hurra oder einfach Mel oder was auch immer ihr wollt und dann schicke ich euch die Einladung zur Kommune. Ist einfach, um Bots vorzubeugen. Ganz einfach. Und den Zufluss zu regulieren. Also, dass da nicht einfach plötzlich Frank Treiber mit seinen Trollkommandos hunderte Leute plötzlich in Discord stürmen. Nee, das wollen wir nicht. Deswegen war es vielleicht ein bisschen, ja. Anfangs war es jetzt okay, um Leute erstmal auf den Server zu kriegen, dass der größer wird. Jetzt haben wir, glaube ich, so 60, 70 Leute, glaube ich. Das reicht dann auch erstmal, finde ich, von der Größe her. Also, wie gesagt, jetzt nur noch einzelne Aufnahme. Aber jeder, der anfragt, kriegt eine Einladung erstmal. Von daher, also, alles kein Ding. Genau, und wenn ihr Bärchen seid, dann bekommt ihr einen Bärchenrang. Der kann zwar nichts, weil ich bin für alle gleich da, so ungefähr, wenn ihr mit mir reden wollt oder mit anderen Leuten reden wollt. Ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst nur die AGBs bestätigen. Im Regelraum einfach das grüne Häkchen drücken. Das muss ich auch öfters nochmal dazu sagen. Viele kriegen das gar nicht hin. Das ist echt schwierig. Aber gut, wenn man keine Erfahrung mit Discord hat, ist es vielleicht auch ein bisschen umständlich. Aber es ist, man kriegt es ganz leicht hin. Ich bin ja selber Technik-Dulli, von daher. Ja, jedenfalls kann man es auch machen wie dieser Influencer aus Mittelfranken, von dem ich gerade versucht habe zu erzählen. Einfach auf alles scheißen und sämtliche Kritik einfach als Hate und Mobbing abtun, sich zum Universalopfer hinstellen und ja, einmal zu oft den Mittelfinger zeigen. Und ja, man muss halt, wenn man den Mittelfinger zeigt, muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. Also so wie in diesem Beispiel hier, wenn dieser Fußballer in der Öffentlichkeit angeprangert wird, wegen obszönem Verhalten oder was auch immer, dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er akzeptiert diese Kritik und entschuldigt sich dafür, was man natürlich niemals machen sollte. Oder er ignoriert es. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit und vielleicht auch die beste, einfach Gras über die Sache wachsen zu lassen, sich nicht dazu zu äußern, einfach keinen Kommentar abzugeben. Oder man gibt wie der Ahmed hier sagt, man gibt einen Mittelfinger und ja, muss dann aber auch damit rechnen, dass man vielleicht auf weiteren Gegenwind stößt. Aber auf der anderen Seite, wenn man dafür dann Kritik bekommt, dann muss man sich eh fragen, ob man diese Leute überhaupt als Fans oder als ja, Zuschauer haben möchte. Meistens sind es ja keine Fans, die sich darüber brüskieren. Gleiches gilt für Videospiele. Es regen sich Leute über Videospiele auf, die selber überhaupt keine Videospiele spielen. Die sagen, oh, Charaktere werden sexualisiert, das ist alles furchtbar, hier geht es darum männliche Triebbefriedigung. Und dann, wenn man einfach mal fragt, hast du das Spiel überhaupt gespielt? Es ist so, nee, ich spiele solche Spiele gar nicht. Halt völlig unironisch. Das muss es ja mal geben. Also, naja. Das ist die Welt, in der wir leben, kurz zusammengefasst. Ich lese jetzt mal weiter. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich war. Achso. Es ist 9:01 Uhr, also begebe ich mich zum Einlass. Die Kassiererin ist sichtlich genervt, als wäre es unangebracht, so früh am Morgen einen Ausflug in den Zoo zu unternehmen. Wahrscheinlich wollte sie gerade Kaffee trinken und ihre Mutter anrufen, um über Promis zu lästern. Sie verlangt 16 Euro. Und zuerst halte ich es für einen Scherz, doch der Eintrittspreis ist wirklich so hoch. Wer zahlt freiwillig einen kompletten Stundenlohn, um ein paar traurige Viecher in Gefangenschaft zu beobachten? Kein Wunder, dass sich so viele Zoos in einer finanziellen Krise befinden. Ja, das ist tatsächlich so. Wie gesagt, ich habe im vorletzten Dragon Monday auch schon wieder über Zoos abgerantet. Ich finde, Zoos haben wirklich heutzutage keine Daseinsberechtigung mehr, zumindest in dieser Form. Also wir sollten hier wirklich keine exotischen Tiere einpferchen, die gar nicht in dieser Umgebung oder in diesem Klima leben, wie zum Beispiel Eisbären oder Tiger oder Löwen, Giraffen, Elefanten, alles, was irgendwie aus Afrika kommt, die in Savannen leben, in den riesigen Reservaten. Und ewig kilometerweite Flächen haben, die sie abgehen können, wo sie ihre Reviere haben. Gerade Katzen, alleine Hauskatzen, diese ganz normalen gewöhnlichen Katzen, wenn die draußen rumlaufen, dann haben die riesige kilometerweite Reviere, die die haben können. Und man muss sich das mal auf so eine Großkatze übertragen, so ein Gepard. Der sprintet einfach mal so ein bisschen seine Map ab und ist crazy. So, gefühlte 2 Stunden später bin ich wieder hier. Worüber habe ich zuletzt gesprochen? Ich glaube, Geparden im Zoo, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, herzlich willkommen zur schlechtesten Show im Internet, falls ich euch noch nicht begrüßt habe. Ich glaube schon. Mein Tropical Gönnergy ist jetzt mittlerweile warm. Ich schwöre dir, der war gerade noch kalt. So, weiter geht's. Offen gesagt würde ich lieber Menschen hinter Gitter begaffen. Ihnen gegenüber verspüre ich kein Mitleid, während mich eingesperrte Tiere traurig machen. Ich habe gelesen, dass Soziopathen eine besondere Sympathie für Tiere entwickeln, um die Abkehr von ihren Mitmenschen zu kompensieren. Ich lege die Kohle hin und frage höflich nach dem Weg zum Affenhaus. Die Kassiererin deutet unhöflich auf ein Schild. Kaum befinde ich mich auf dem Tiergartengelände, steigt mir der Geruch von Kuhmist in die Nase. Es könnte auch Büffel- oder Giraffenkacke sein. Jedenfalls riecht es ekelhaft. Positive Menschen erfreuen sich am Anblick der exotischen Tiere und feiern die Geruchsbelästigung als naturnahe Erfahrung, aber ich kann das leider nicht. Nach wenigen Gehminuten erreiche ich mein Ziel. Das Affenhaus liegt direkt neben dem Aquarium. Ich bin ähnlich nervös wie vor einem wichtigen Bewerbungsgespräch. Gleich wird sich mein Leben für immer verändern. Da bin ich mir absolut sicher. Ein Schild bewirbt die neue Außenanlage für Gorillas, die erst kürzlich eröffnet wurde und 1300 Quadratmeter umfasst. Jetzt müsste man nur noch wissen, ob sich Franz lieber drinnen oder draußen aufhält. Da es recht kühl ist, vermute ich, er ist erst einmal im Innenbereich. Wäre ich ein Gorilla, würde ich mir jedenfalls nicht freiwillig den Arsch abfrieren. Ich trete ein und bleibe vor einer dicken Panzerglasscheibe stehen. Ein großer Affe mit grauem Rücken sitzt allein auf dem Boden. Das muss Franz sein. Eine imposante Erscheinung, das muss man neidlos anerkennen. Ich finde, dass er eine gewisse Würde ausstrahlt, ähnlich wie Franz Josef Strauß oder Winston Churchill. Früher waren Politiker nicht unbedingt besser, aber zumindest hatte man Respekt vor ihnen. Es waren Männer mit Format, während wir heute von rückgratlosen Würmern regiert werden. Du hast etwas an der Nase, höre ich eine Stimme sagen. Franz dreht den Kopf zu mir und tippt sich mit der linken Hand auf seine Nase. Ich tue es ihm gleich und bemerke, dass ein großer, vertrockneter Popel an meinem rechten Nasenloch klebt. Da ich kein Taschentuch einstecken habe, entferne ich den Fremdkörper so würdevoll wie möglich mit Daumen und Zeigefinger. Besser, sagt Franz. Wobei er es nicht wirklich ausspricht, denn es ist eher so, als würden seine Worte in meinem Kopf erklingen. Von einem Menschenaffen, der sich der menschlichen Sprache bedient, hätte ich allerdings einen anderen Gesprächsauftakt erwartet. Möchte er mich verunsichern? Sein Gesichtsausdruck unterstreicht diese Vermutung. Die Abneigung scheint ihm ins Antlitz gemeißelt. Ich fühle mich beschissen und überhaupt nicht wie ein Auserwählter. Ist das hier wirklich real? Woher weiß ich, dass ich nicht verarscht werde oder unter dem Einfluss von Halluzinogenen stehe? Frage ich. Im Vergleich zu Schimpansen konsumiere ich sehr wenig tierisches Protein, höchstens ein paar Insekten, aber die machen nicht mal 1% meines Speiseplans aus. Ich liebe Labkraut, Disteln, Bergpetersilie und Nesseln, aber die bekommt man hier nur schwer. Manchmal esse ich sogar Erde, wegen der Mineralien. Waren dir diese Informationen bereits bekannt? Fragt Franz. Nein, ich. Dann dürfte es sich wohl kaum um Einbildung handeln, unterbricht er mich. Du willst natürlich wissen, warum ich dich rufen ließ. Ja, das frage ich mich tatsächlich. Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, deine Bekanntschaft zu machen zu dürfen, schleime ich. Franz nähert sich der Scheibe und wirft mir einen verächtlichen Blick zu. Oder missinterpretiere ich seine Mimik? Ich kenne ihn erst seit wenigen Augenblicken und eigentlich sehen Gorillas immer leicht genervt aus. So als müssten sie an der Supermarktkasse hinter einer Person anstehen, die mit einem Berg von Kleingeld bezahlt. Dass ein beblätterter Ast an seinem Arsch klebt, scheint Franz aber nicht zu registrieren. Ich könnte ihn zwar darauf hinweisen, doch ich traue mich nicht. Warum ich? Frage ich stattdessen. Hast du etwa nicht auf mich gewartet? Fragt er. Ich habe mich immer besonders gefühlt, aber je älter ich werde, desto weniger glaube ich daran. Ich warte seit über 40 Jahren vergeblich darauf, dass sich in meinem Leben etwas Bemerkenswertes passiert. Okay, einmal habe ich Thomas Gottschalk die Hand geschüttelt, doch das kann doch nicht alles gewesen sein. Sorry, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, aber ich bin ziemlich aufgeregt. Franz wirkt unbeeindruckt. Es macht mich nervös, dass es so wortkarg ist. Ich weiß nicht, ob ich weiterreden oder meinen Mund halten soll.
Wenn du mit mir kommunizierst, musst du die Worte nicht wirklich aussprechen. Die anderen Leute können dich für gestört halten.
Könnten dich für gestört halten. Es reicht, wenn du die Sätze in Gedanken formulierst, erklärt er. Ich versuche, die Worte zu denken und presse auffällig die Lippen aufeinander, um zu zeigen, dass ich mich bemühe. Du sollst wissen, dass ich dich ganz bestimmt nicht enttäuschen werde, ganz egal, was du von mir erwartest, versichere ich ihm.
Kerim. Menschen können nur durch ihr Handeln einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Möchtest du, dass sich die Menschen an dich erinnern? Schon, aber auf eine positive Weise. Franz scheint nachzudenken. Oder ist er irgendwie abgelenkt? Was ist, wenn er nicht nur mit mir kommuniziert, sondern gerade mehrere Dutzend Gespräche führt? Können eigentlich alle Gorillas mit uns sprechen oder nur du? Frage ich. Ich bin kein Gorilla. Das hier ist nur eine Hülle, die ich in Anspruch nehmen muss. Meine Möglichkeiten sind aktuell begrenzt, aber ich werde schon bald wieder der Alte sein. Was er wohl damit meint? Möchte er vielleicht meine Hülle haben? Was würde dann mit meinem Geist passieren? Am liebsten würde ich jetzt eine Gesprächspause einlegen, um erst einmal alles sacken zu lassen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also konzentriere dich und hör zu. Ich hatte mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. Dominium Terrae, also mein Auftrag an euch, über die Erde zu herrschen, hat sich als Riesendebakel entpuppt, erklärte Franz. Dominicon Terra, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Seid furchtbar oder seid fruchtbar und mehret euch. Unterwerft die Erde und herrscht über die Tiere oder so ähnlich. Du bist Gott, ich wusste es. Ich bin, war einer davon. Leider sind die anderen mittlerweile deutlich erfolgreicher als ich. Du warst, bist also der christliche Gott, frage ich vorsichtig. Dass du so schnell darauf gekommen bist, sagt alles über den Zustand des Christentums aus. Aber es ist doch nach wie vor die größte Religion. Wo ist das Problem? Liegt es an den Kinderschändern oder dem ganzen Transzeug? Die Probleme sind zahlreich und deshalb werden uns die anderen in spätestens 50 Jahren in allen Bereichen überholt haben. Das ist keine Vermutung, sondern eine Feststellung, antwortete Franz. Franz, ich komme mir etwas dämlich vor, weil ich 1000 Fragen stelle, aber ich verstehe offen gesagt den Zusammenhang nicht. Die Christen sind den anderen zahlenmäßig immer noch überlegen, oder nicht? Außerdem sind 50 Jahre eine lange Zeit, da kann auch viel passieren.
50 Jahre sind für dich eine lange Zeit, aber im Gesamtkonzept weniger als ein Wimpernschlag. Die da oben sind nicht gerade glücklich darüber, wie sich das Ganze entwickelt. Meine eingeleiteten Gegenmaßnahmen zeigen keinerlei Wirkung. Ich habe Erdbeben geschickt, Waldbrände und Flutkatastrophen. Doch was habt ihr Idioten getan? Wie habt ihr reagiert? Statt den Zorn Gottes zu erkennen und auf den Pfad der Tugend zurückzukehren, habt ihr Demos gegen Klimaerwärmung veranstaltet. Das muss man sich mal vorstellen. Ich schicke euch Waldbrände und direkt im Anschluss eine Sintflut. Wie deutlich muss ich es denn noch werden?
Die da oben? Gott steht nicht über allem? Frage ich schockiert.
Es gibt immer eine Kontrollinstanz. Wie sonst kannst du von jemandem gute Arbeit erwarten? Auch ich muss mich verantworten und momentan stehe ich alles andere als gut da. Früher, als meine Schäfchen an die legendsten Winkel der Erde ausschwärmten, um den Ungläubigen ihren Glauben oder das Schwert anzubieten, da war noch alles in Ordnung.
Hatte ich im Geschichtsunterricht aufmerksamer aufgepasst, könnte ich jetzt etwas Schlaues antworten. Ich nicke zustimmend und hoffe, dass Franz endlich mal zur Sache kommt.
Ich habe auch nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich in den Geschichtsunterricht fällt, sondern eher in den Religionsunterricht. Aber ich habe den Film Dogma gesehen. Auch wenn ich es ein bisschen bereue, dass ich ihn zuletzt nochmal gerewatcht habe, weil es ist wirklich Jay und Silent Bob im Altern unglaublich schlecht. Also wenn man in den Teenagerjahren diese Filme guckt, dann findet man, das ist das Lustigste, was es gibt, dieser Kifferhumor. Und dann wird man irgendwie erwachsen und denkt sich so, diese ständigen Popkulturreferenzen, die irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Und ja, es ist einfach ein Werk seiner Zeit gewesen. Man muss damals zur richtigen Zeit das richtige Alter gehabt haben, dann war das wirklich wie so eine Religion. Ja, und das Dogma weiß ich eben, dass Matt Damon und Ben Affleck Loki und Bartleby gespielt haben, die auch mit Wort und Schwert, nee, wie hieß es? Gott, ich hab's wieder vergessen. Ja, quasi, dass das Wort Gottes verbreitet haben und seine Schäfchen gerichtet haben, auf den richtigen Weg geführt und so. Das war schon lustig. Also dieses kirchliche Thema in dem Dogma-Film, das fand ich immer gut. Auch diese Dramatik da so ein bisschen, dass die beiden halt einfach nur nach Hause in den Himmel wollen und wenn sie aber in den Himmel zurückgehen, dann würden sie Gottes Wort würden sie Gottes Wort widersprechen und dadurch würde sich dann die Welt auflösen. Das Universum würde aufhören zu existieren, weil man quasi Gott widersprochen hat. Irgendwie sowas. Also sehr, sehr interessant. Sehr interessanter Grundgedanke, aber so ein bisschen ruiniert. Also wenn man Jay und Silent Bob rausnehmen würde und vielleicht durch ein bisschen andere Gespräche ersetzen würde, ein bisschen ein Remake von Dogma, aber von Quentin Tarantino mit so richtig guten Dialogen. Das wäre so der Traum. Ja. Zurück zum Thema. Als König Ludwig der IX. Starb,
Als König Ludwig der IX. Starb und die Zeit der Kreuzzüge endete, begannen die Probleme. Von da an ging es bergab,
fährt er fort. Ich habe einmal eine Dokumentation über die Kreuzritter gesehen und irgendwie erinnerte mich das an die Taliban oder den IS, sage ich. Eine Mischung aus Bewunderung, Furcht und Verwirrung in meiner Stimme.
Warum habe ich keine Gotteskrieger mehr? Was glaubst du, warum sich niemand traut, Witze über den Islam zu machen? Die verfügen über eine gigantische Armee. Ich habe nur Pädophile in Kutten und Schwächlinge wie dich.
Ich tue so, als hätte ich die Beleidigung nicht bemerkt. Für Gott bin ich also auch nur ein Verlierer. Von mir aus kann er sich ins Knie ficken und jemand anderen suchen, der sich von ihm erniedrigen lässt.
Ich wollte dich nicht beleidigen, aber es ist nun mal so,
stellt Franz klar. Er kann wirklich meine Gedanken lesen. Wahrscheinlich ist deine Fledermaus bereits unterwegs, um einen neuen Auserwählten zu finden, erwidere ich. Aber ich versichere dir, ich wirke nur deshalb wie ein Trottel, weil ich im Moment etwas eingeschüchtert bin. Normalerweise wirke ich sehr smart und eloquent.
Du bist trotzdem kein Gotteskrieger, Karim. Dieses Privileg ist den Gläubigen und Furchtlosen vorbehalten. Du bist ein Schwächling, der sich davor fürchtet zu glauben. Trotzdem kannst du mir dienen. Ich werde dich formen und zu einem nützlichen Werkzeug machen. Es wird dein Schaden nicht sein. Aber zuerst musst du deine Chefin töten.
Mein Gott. In welche Richtung geht diese Story? Ich darf kein Gotteskrieger sein, muss aber trotzdem jemanden töten? Das finde ich höchst unfair. Außerdem ist Mord gegen das Gesetz, argumentierte ich.
Gegen das Gesetz? Schnaubt Franz.
Er bemerkt endlich, dass ein Ast an seinem Hintern klebt. Eine kurze Wischbewegung seinerseits behebt das Problem.
Recht und Unrecht, gut oder böse, das sind eure kleingeistigen Hirngespinste. Ihr findet Regeln und schafft sie wieder ab, sobald sie euch nicht mehr opportun erscheinen. Eure Dummheit wird nur von eurer Arroganz übertroffen. Ein Grund mehr, deinesgleichen in ihre Schranken zu weisen, schimpft Franz.
Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Hätte ich etwas zu melden, dann würden die Sachen hier ganz anders laufen, verteidige ich mich wie ein Schuldiger, der sich ertappt fühlt. Ich möchte von Franz gemocht werden, doch er hat nur Geringschätzung für mich übrig. Mir ist schlecht und mein Kopf schmerzt. Ich entferne mich von der Scheibe, um eine der Sitzgelegenheiten an der gegenüberliegenden Wand in Anspruch zu nehmen. Das ist alles viel zu abgefahren. Ich glaube, ich muss gleich kotzen.
Wenn du dich übergibst, ziehst du nur noch mehr Aufmerksamkeit auf dich. Atme tief durch und zähle dabei bis 10.
Ich ignoriere seinen Tipp. Schließlich sind wir ohnehin allein. Ich stehe sofort wieder auf und gehe zur Scheibe zurück. Kannst du jeden meiner Gedanken lesen? Es verschafft mir Unbehagen, wenn ich nicht einmal in meinem Kopf allein sein kann, protestiere ich. Franz macht es sich auf dem Boden seiner Zelle gemütlich.
Du fühlst dich überwältigt, und das ist verständlich. Allerdings fehlt mir die Zeit, dich sanft und behutsam in alle Details einzuweihen. Ich brauche dich hier und jetzt. Vertrau mir einfach, sagt Franz.
Okay, ich werde mich zusammenreißen, versichere ich. Franz schnappt sich einen Ast und stochert damit in seinem Maul herum. Ist Maul das korrekte Bezeichnung, oder spricht man bei Gorillas von einem Mund? Ist das der Ast, der vorhin an seinem Arsch klebte? Heißt du wirklich Franz, oder soll ich dich Gott nennen, frage ich.
Du wirst mich nicht Gott nennen. Schließlich erkennst du als Atheist nicht mal meine Existenz an. Es wäre eine Beleidigung für mich. Meine Hülle heißt Franz, also wirst du mich so nennen.
Ich bin kein Atheist mehr, seit wenigen Minuten. Ich weiß doch jetzt, dass du existierst, erwidere ich. Franz schüttelt seinen riesigen Kopf.
Ach, Karim, zu wissen, dass ich existiere, ist etwas vollkommen anderes, als an mich zu glauben. Verstehst du das nicht?
Ich weiß gerade nicht, was ich glauben soll, antworte ich ängstlich.
Du weißt, dass die Bundeskanzlerin existiert, aber glaubst du an sie?
So habe ich das noch nie betrachtet, antworte ich.
Du wirst deine Chefin töten und danach sehen wir weiter.
Was, wenn ich es nicht kann?
Du kannst, versichert er mir.
Wenn es so einfach ist, warum tust du es dann nicht selbst, frage ich.
Ich bin sehr stolz auf diesen smarten Kontersatz, doch dann ereilt mich ein schrecklicher Verdacht.
Ist das Ganze nur ein gut inszenierter Prank? Ist das da oben keine normale Überwachungskamera? Außerdem gibt es mittlerweile krasse Lautsprecher mit Richtcharakteristik. Damit lassen sich Hörzonen auf den Zentimeter genau definieren. Ich stand mal bei einer Ausstellung vor einem Bild und plötzlich hörte ich die Geschichte des Kunstwerks. So erzählte der Erzähler in meinem Kopf. Nur ein Schritt nach links oder rechts und es herrschte Stille. Ein Idiot würde das für ein Wunder halten. Aber ich lasse mich nicht von ein paar Fernseh-Heinis mit versteckter Kamera verarschen.
Nein, wir sind hier nicht bei der versteckten Kamera und du kannst dich wieder bei mir melden, wenn deine Chefin tot ist, sagt Franz.
Während er labert, schreite ich hin und her, um die Hörzone zu verlassen.
So dumm kannst du nicht sein.
Ich bin nicht dumm, nur vorsichtig, antwortete ich, und genau in diesem Moment stolperte ich über meinen bescheuerten Denkfehler. Ein Richtlautsprecher könnte vielleicht seine Stimme in meinen Kopf beamen, aber dass er meine Gedanken liest, kann keine Technologie dieser Welt erklären.
Reiß dich zusammen, Karim.
Tut mir leid, aber das Ganze ist nicht so leicht zu verdauen, wie du vielleicht denkst. Ich bin ja kein Gott, ich bin nicht einmal ein vollwertiger Mensch, befürchte ich.
Er antwortet nicht und dreht mir den Rücken zu. Bin ich raus? Werden wir uns wiedersehen?
Muss ich nächstes Mal wieder mit der Straßenbahn zum Tiergarten fahren und 16 Euro Eintritt bezahlen, um dich zu sprechen? Oder kann ich dich anders erreichen, frage ich. Franz ignoriert mich und verschwindet durch eine Luke in der Wand. Ich spaziere aus dem Affenhaus und begebe mich zurück zur Haltestelle, wo die Straßenbahn bereits wartet. Die Fahrt nach Hause nimmt einige Zeit in Anspruch, schließlich muss ich 11 Haltestellen passieren. Es kommt mir so vor, als würde ich in einer Nische meines Bewusstseins feststecken, irgendwo zwischen Realität und Traum. Gott möchte, dass ich meine Vorgesetzten töte. Was hätte er denn von ihrem Tod? Auf der Bestelmeierstraße steht ein Auto mit qualmender Kühlerhaube, daneben ein schnauzbärtiger Mann, der mit der Situation überfordert scheint und mit seinem Sohn schimpft. Als ich so klein war, fuhren meine Eltern und ich jeden Sommer mit dem Ford Granada in die alte Heimat. Die Fahrt dauert etwa 4 Tage und es ging durch Österreich, Jugoslawien und Bulgarien. Immer wieder kam es dabei zu unangenehmen Zwischenfällen. Fahrzeugdefekte, korrupte Beamte und ein kotzender Kerim waren keine Seltenheit. Mein Vater hatte ständig eine Kippe im Maul, war gereizt und mies gelaunt. An der Grenze zur Türkei trafen wir einmal auf eine besonders gründliche Zollbeamtin. Wir wurden vor die Wahl gestellt, entweder eine Strafe zahlen und mindestens einen Tag lang auf den Papierkram warten oder eine Sondergenehmigung kaufen. Die Frau bekam 150 Mark, eine Packung Pralinen und meinen Kassettenrekorder, dann durften wir unsere Reise fortsetzen. Außerdem erinnere ich mich an einen Motorschaden kurz vor unserer Ankunft in Alanya. Das Auto blieb auf einer Landstraße stehen und ich musste warten, während meine Eltern ausschwärmten, um Hilfe zu holen. Warum mussten sie zu zweit verschwinden? Ich stand ganz allein beim Auto, bis ein älterer Mann auf einem noch älteren Mofa anhielt. Ich erklärte ihm die Situation. Damals war mein Türkisch noch ganz okay.
Ich weiß, deine Eltern haben mich geschickt, damit ich dir Gesellschaft leiste. Ich passe auf dich auf, bis sie wieder hier sind, versicherte er.
Da standen wir also. Die Umgebung wirkte sehr trostlos und alles war hellbraun, bis sogar das Gras. Gelegentlich fuhren Lastwagen vorbei. Der Mann begann zu singen. Etwas Türkisches. Dabei starrte er mich an, so als wäre das Lied nur mir gewidmet. Es war mir unangenehm und ich schämte mich. Er schien mein Unbehagen zu bemerken und kicherte. Warum kamen meine Eltern nicht?
Dann küsste mich der Mann auf den Mund. Er roch nach Zigaretten wie mein Vater. Sein Bart piekste. Seine Lippen waren ganz warm und feucht. Ich empfand es als eklig. Er hielt mich kurz an den Schultern fest und sang weiter. Doch dann ließ er mich los. Ich lief zur anderen Seite unseres Autos, weil ich nicht mehr in seiner Nähe sein wollte. Damals wusste ich nicht einmal, dass Pädophile existieren, aber ich empfand seine Anwesenheit als unangenehm und bedrohlich. Er stand einfach da und blickte sich einige Male um. Ich bat Gott, den Mann verschwinden zu lassen. Als Kind war ich noch gottesfürchtig, denn mein Vater versicherte mir ständig, dass Gott die Ungläubigen zu Stein erstarren lässt. Wieder fuhren etliche LKWs vorbei, ohne zu halten. Ich hatte solche Angst. Dann stoppte ein staubiger Kleinbus und der Fahrer schien den Perversen zu kennen.
Allah belani wasin,
sage ich jetzt einfach mal so, rief er ihm zu, was so viel bedeutet wie Gott möge dich strafen. Daraufhin stieg der Perverse wieder auf sein Mofa und brauste davon. Der Bus verschwand ebenfalls und mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich war wieder allein und in Sicherheit. War das bereits mein Einstieg in die Eigenbrödelei oder habe ich erst als Jugendlicher festgestellt, dass man alleine besser dran ist? Als Kind wollte ich immer einer coolen Clique angehören, wurde aber nirgends akzeptiert. Für die deutschen Kids war ich der Kümmeltürke und für die türkischen Kinder als der eingedeutschte Fettsack. Ich erinnere mich an viele Dinge aus meiner Kindheit. Keine der Erinnerungen ist angenehm. Die Boshaftigkeit meiner Mitmenschen hat mich zum Einzelgänger gemacht. Daran herrscht kein Zweifel. Es ist ein Wunder, dass aus mir kein geisteskranker Serienmörder geworden ist.
Überlegt er, während er losfährt, um seine Vorgesetzten zu töten. Na gut.
Ich steige am Hauptbahnhof aus und checke mein Handy. Shit, Bettina, meine Chefin, hat bereits 2-mal versucht, mich zu erreichen. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch rufe ich zurück.
Hallo Bettina, 1000-mal sorry, ich habe mir heute Nacht gleich mehrmals die Seele aus dem Leib gekotzt. Wahrscheinlich was Schlechtes gegessen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Apotheke. Hab schon 2-mal versucht anzurufen, aber die Zentrale war dauernd besetzt, lüge ich.
Die fette Mistkuh wird mir schon aus Prinzip nicht glauben. Sie hat sich mir gegenüber in all den Jahren immer nur passiv-aggressiv verhalten. Es ist so, als würde sie mit einem unsichtbaren Mittelfinger vor meinem Gesicht herumwedeln.
Du weißt ganz genau, dass man im Krankheitsfall bis spätestens 9 Uhr Bescheid geben muss. Wenn das noch einmal passiert, gibt's richtig Ärger. Bist du dir sicher, dass du gestern nicht einfach zu viel getrunken hast, Karim? Diese Maria wirkte jedenfalls ziemlich verkatert.
Maria scheint keine diskrete Kollegenbumserin zu sein. Bestimmt hat sie in der Kaffeepause der halben Firma von unserer gemeinsamen Nacht erzählt. Diese dumme Hure. Ich fühle mich ertappt und muss die Situation irgendwie retten.
Maria hat zu tief ins Glas geschaut, daran herrscht kein Zweifel. Fand ich offen gesagt ein wenig asozial. Ich habe nur 2 Kaipis getrunken. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als verkatert im Büro zu sitzen. Aber der Erdbeerjoghurt in Marias Kühlschrank war seit etlichen Tagen abgelaufen und rate mal, welcher Trottel das nicht wusste. Falls es mir morgen nicht besser geht, lasse ich mich vom Arzt durchchecken, lüge ich souverän. Es ist ein wahrer Triumph. Ich fühle mich wie ein Kung-Fu-Meister, der seinen überheblichen Gegner ohne viel Kraftaufwand elegant aufs Kreuz legt. Bettina reagiert, wie man das von einem verbitterten Schwabbel-Hure erwartet, und legt wortlos auf. Sie möchte mir damit zeigen, dass dieses Spiel noch nicht vorbei ist und ich nicht einmal ein kurzes Tschüss von ihr verdiene. Ich überlege kurz, Maria anzurufen, um sie zur Rede zu stellen. Wem hat die dumme Sau von unserem One-Night-Stand erzählt? Warum hat sie das getan? Franz möchte zwar, dass ich Bettina töte, aber ich würde viel lieber Maria um die Ecke bringen. Was hat Franz eigentlich davon, wenn ich meine Chefin ermorde? Warum gerade sie? Wie bringt man jemanden um, und was noch viel wichtiger ist, was muss man tun, um ungeschoren davonzukommen? Bevor ich nach Hause fahre, statte ich noch schnell dem Discounter am Bahnhof, am Hauptbahnhof einen Besuch ab. Hier einzukaufen fühlt sich an, wie absichtlich in Hundescheiße zu treten. Ich schnappe mir ein paar No-Name-Energy-Drinks ohne Zucker und bemerke, dass ein Gorilla die Dose ziert. Zufall? An der Kasse suche ich vergeblich nach einer Plastiktüte. Es gibt nur welche aus Papier. Natürlich zum Schutz der Umwelt. Dabei sind Papiertüten keinen Deut ökologischer als Plastikbeutel. Wut keimt in mir auf. Während ich meine Energy-Drinks bezahle, bemerke ich einen Obdachlosen, der vor dem Ausgang steht und Passanten anbettelt. Ich hole mein Handy aus der Hosentasche und täusche ein Telefonat vor, während ich den Discounter verlasse. So kann ich den Bettler ignorieren und ungestört zur U-Bahn spazieren. Ich gleite mit der Rolltreppe hinauf, und mit jedem Meter verschlechtert sich meine Lebensqualität. Glücklicherweise sind nur 4 Stationen bis nach Hause. Meine Wohnung ist der einzige Ort, an dem ich mich noch wohlfühle. Alle anderen Plätze wirken mittlerweile feindselig oder zumindest fremd auf mich. In der U-Bahn checke ich das aktuelle Newsgeschehen. Es geht hauptsächlich um Flüchtlinge und Plastikmüll. Ich frage mich, ob weniger Flüchtlinge ertrinken würden, wenn es mehr Plastikmüll im Meer gäbe. Meines Wissens ist im Bällebad im IKEA-Kinderparadies noch nie jemand untergegangen. Auf Twitter werden 2 Schulkinder gefeiert, die mit einer Online-Petition erreichen möchten, dass McDonald's seine Happy Meals zukünftig ohne Plastikspielsachen anbietet. Das Thema hat sich im gesellschaftlichen Bewusstsein festgesetzt und wird die Trending Topics etwa 48 Stunden lang beherrschen, bis die nächste Sau gefunden ist, die man durchs Dorf treiben kann. Die selbsternannten Aktivisten gehen mir allesamt auf den Sack. Sie richten die Aufmerksamkeit auf belanglose Nebenschauplätze, während die Mächtigen ungestört die Welt unter sich aufteilen. Ich hoffe, dass Franz diese lächerlichen Besserwisser bestraft und von der Erdoberfläche fegt. Wäre ich an seiner Stelle, dann hätte ich schon längst aufgeräumt. Mit meinen Nachbarn würde ich beginnen. Denn einige von ihnen stehen schon wieder vor dem Haus herum, um sich lautstark zu unterhalten. Warum können sie nicht wie anständige Menschen eine respektvolle, nonverbale Koexistenz pflegen? Roland aus dem Erdgeschoss hat sich einen VW-Bus gekauft und diesen zum Campingfahrzeug umgebaut. Er ist sehr stolz darauf und zwingt die Anwesenden, unzählige Fotos des Fahrzeugs auf seinem kleinen Handy-Display zu bewundern, obwohl der Bus genau 3 Meter entfernt parkt.
»Hanna, die Kids und ich fahren am Wochenende damit zum Gardasee. Ist das ein Teil nicht der Wahnsinn?« prahlt er.
Ich würde gerne antworten, dass nur noch ein großer, roter Knopf fehlt, der die Abgase ins Wageninnere leitet, doch ich verkneife es mir und nicke stattdessen. Während die Idioten über Urlaubsziele und Spritpreise diskutieren, laufe ich in den ersten Stock hinauf, um in meiner Wohnung Zuflucht zu finden. Es ist eine 2-Zimmer-Bude mit Echtholzparkett. Sie ist schlicht, aber geschmackvoll eingerichtet und hat einen kleinen Balkon, den ich nur zum Wäscheaufhängen betrete. Ich packe meine Energy-Drinks in den Kühlschrank, setze mich vor den Rechner und rufe meine Porno-Lesezeichen auf. Bevor ich die Hose öffne, stehe ich noch einmal auf, um die Jalousien runterzulassen. Ich möchte nicht lügen, es fällt mir von Tag zu Tag schwer, da stimulierende Wichsvorlagen zu finden. Es scheint fast nur noch tätowierte Silikonfrauen mit Tittenpiercings und riesigen Arschen zu geben. Sie wügen übermotiviert und verschlucken Riesenrohre, bis sie sich übergeben müssen. Ekelhaft. Während im Real-Life politische Korrektheit und sexuelle Gleichberechtigung wichtiger denn je sind, geht es im Pornos immer grober zur Sache. Die Darstellerinnen werden gewürgt, an den Haaren gezogen und in sämtliche Körperöffnungen gebumst, bis ihnen die Augen tränen. Ich vermisse die gemäßigten Streifen der 80er und 90er Jahre, als einfach nur attraktive Menschen beim gepflegten Beischlaf gefilmt wurden. Ich stolpere über einen japanischen Clip, der vielversprechend wirkt. Darin erwischt der Kaufhausdetektiv ein dickbusiges Schulmädchen beim Diebstahl und erlaubt ihr, ihren Fehler wieder gut zu machen. Gerade als ich in Stimmung komme, stechen mir die Kommentare unter dem Video ins Auge. Sie scheinen fast ausschließlich von rechtsradikalen Analphabeten zu stammen.
»Fidschis klatschen, Alte!«
ist noch einer der harmlosesten Sprüche. Die rassistischen Aussagen in Kombination mit heftigen Rechtschreibfehlern vertreiben meine Erektion, also knöpfe ich meine Hose wieder zu und laufe in die Küche, um mir einen Energy-Drink zu holen. Mein Handy klingelt. Es ist eine unbekannte Nummer. »Franz?« frage ich vorsichtig.
»Hey, Karim, ich bin's, die Maria. Ich wollte mich mal kurz melden, weil du ja nicht im Büro warst.«
Ich würde sie gerne wegen ihrer Indiskretion zur Sau machen, aber ich bin zu faul. Der Tag war anstrengend genug. »Hi, Maria. Mir ging's nicht so gut heute früh. Hab was Schlechtes gegessen oder so. Ich wollte dich nicht damit behelligen. Darum habe ich mich unauffällig für Krümel in der Apotheke was gegen Übelkeit gekauft. Hast du jemand von unserem gemeinsamen Abend erzählt? Bettina scheint recht gut informiert zu sein. Maria beginnt zu schluchzen. Oh nein, ich hab's nur der Petra erzählt, in der Pause. Hat ihr es etwa weitergetratscht? Das tut mir so leid. Bitte mach nicht Schluss. Oh Mann, ich bin so doof. Schluss machen? Denkt sie etwa, dass wir ein Paar wären? Ihr Geheule macht mich irgendwie geil. Bin ich pervers? Ich versuche sie zu beruhigen. Solche Sachen machen im Flurfunk ganz schnell die Runde. Da muss man echt vorsichtig sein, gerade bei so einem One-Night-Stand. Du bist doch auch nicht, dass dich alle für ein Flittchen halten, oder?
One-Night-Stand? Schämst du dich wohl für mich?
Fragt Maria. Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich? Du solltest dich für mich schämen. So ein nettes, hübsches Mädchen habe ich doch gar nicht verdient, schleimig.
Ich hab dich so lieb, Karim. Sehen wir uns später? Säuselt sie.
Den USB-Stick hätte ich also gar nicht in der Wohnung vergessen müssen. Maria glaubt, dass sie in mich verliebt ist, aber ich denke, sie ist einfach nur in der Einsamkeit geflüchtet. Dass sie einfach nur die Einsamkeit fürchtet. Die perfekte Basis für eine rein sexuelle Beziehung? Mein Glied ist der rettende Strohhalm, an den sie sich klammert.
Ich komme gegen 8 vorbei, antworte ich.
Die Sache hat keine Zukunft und wird ein böses Ende nehmen. Ich sehe schon von meinem geistigen Auge, wie sie weinend im Büro steht, um mir vor allen Kollegen eine Szene zu machen, weil ich ihre Anrufe nicht beantworte. Alle werden mich für einen Schwerdenöter halten, doch vielleicht steigen dadurch meine Aktien. Frauen stehen auf Herzensbrecher und fiese Arschlöcher. Egal, darüber kann ich mir aber später immer noch Gedanken machen. Solange sich Maria gemocht fühlt und ich mich an der Schändung ihres Körpers erfreuen kann, betrachte ich unser Arrangement als Win-Win-Situation. Ich setze mich auf die Couch und sehe mit einem Auge fern, während ich mit dem Handy herumspiele. Zwischendurch schlafe ich immer wieder ein. Ich habe in den vergangenen Stunden keinen Gedanken an Franz verschwendet. Um 19.30 Uhr muss ich mich zwingen, das Sofa zu verlassen. Ich schleppe mich zur U-Bahn-Haltestelle und bereue es, Maria für heute Abend zugesagt zu haben. Am nächsten Morgen erwache ich leergebumst in Marias Bett. Sie labert belanglose Scheiße, aber wenigstens muss ich heute nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren. Maria riecht etwas aus dem Mund, aber ich küsse sie trotzdem und suche anschließend das Badezimmer auf. Beim Duschen traue ich meinen Augen nicht. Das schamlose Schwein setzt sich aufs Klo und pinkelt einfach, während ich dusche. Wahrscheinlich betrachtet sie es als Vertrauensbeweis, doch ich finde diesen Anblick einfach nur ekelhaft. Meine Mutter hat sich selbst nach 40 Jahren Ehe nicht von meinem Vater aufs Klo gesetzt. Zumindest hoffe ich das. Es gibt Dinge, die man nicht miteinander teilen muss, und die Verrichtung der Notdurft gehört definitiv in diese Kategorie. Da ich keinen Bock auf eine morgendliche Diskussion habe, verkneife ich mir die berechtigte Kritik. Ich bin zu konfliktscheu und frisse meinen Kummer in mich hinein, statt meiner Meinung auszusprechen. Daran muss ich jeden Fall noch arbeiten. Während der Autofahrt spricht Maria ohne Punkt und Komma. Ich höre nicht zu und nicke zwischendurch. Es wäre definitiv smarter, getrennt voneinander im Büro anzulaufen. Ich habe keinen Bock auf die dummen Sprüche der Kollegen. Allerdings könnte Maria meinen Wunsch nach Diskretion negativ deuten und glauben, dass ich mich schäme, mit ihr gesehen zu werden. Als wir das Parkhaus erreichen, kommt mir der rettende Gedanke. »Du, ich gehe schnell noch zum Bäcker und hol mir einen Kakao. Wir sehen uns dann oben. Kann ich dir was mitbringen?« frage ich. Sie scheint dem Braten nicht zu riechen.
»Ein Streuseltaler vielleicht? Das Geld gebe ich dir oben, Schatz.«
»Den spendiere ich dir natürlich. Ich muss doch dafür sorgen, dass meine Chauffeurin bei Kräften bleibt,« scherze ich. Mist, ich hatte nicht erwartet, dass sie was vom Bäcker möchte. Schließlich achtet sie sehr auf ihre Figur. Wegen ihres beschissenen Streuseltalers muss ich jetzt tatsächlich zum Bäcker laufen. Dabei wollte ich nur kurz draußen eine rauchen, bevor ich reingehe. 15 Minuten später lege ich unauffällig die süßlich duftende Tüte auf den Schreibtisch. Sie ist wahrscheinlich in der Kaffeeküche, um den Kollegen Brühwarm von unserem zweiten Schäferstündchen zu erzählen. Immer wenn ich an das Wort Schäferstündchen denke, nehme ich mir vor, nach seinem Ursprung zu googeln, und dann ärgere ich mich darüber, es nicht schon längst getan zu haben. Ständig nehme ich mir Dinge vor, ohne Taten folgen zu lassen. Egal, ich nehme einen kleinen Umweg auf mich, um die Küche zu meiden. An meinem Schreibtisch angekommen, gerate ich sofort ins Fadenkreuz meiner fetten Chefin. Sie streckt ihren Hals, um mich über den Rand ihres Bildschirms hinweg mit ihren gefühllosen Schweineaugen ins Visier zu nehmen. Pflichtbewusst suche ich einen Schreibtisch auf, um mich noch einmal zu entschuldigen. Suche ich ihren Schreibtisch auf. Guten Morgen, Bettina. Sorry nochmal wegen gestern. Das Gekotze wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber es geht mir schon besser. Ich werde mich zukünftig von verdorbenen Lebensmitteln fernhalten, versprochen. Sie tut so, als würde sie Dokumente sortieren. Dann erhebt sie sich und setzt eine ernste Miene auf.
Kommst du bitte mal kurz mit?
Sie geht voraus und ich laufe brav hinterher. Im Besprechungsraum parkt sie ihren fetten Arsch am Ende des Tisches. Ich bleibe stehen in der vergeblichen Hoffnung, einen Stuhl angeboten zu bekommen. Sie holt ein Dokument aus einer blauen Mappe und überreicht es mir mit versteinerter Miene.
»Das ist eine Abmahnung. Bitte lesen, zur Kenntnis nehmen und unterschreiben«, zischt sie.
Das hätte ich selbst von einer missgebildeten Fettbacke wie ihr nicht erwartet. Ich schnappe mir den Zettel, versuche mir beim Lesen eine schlaue Reaktion aus den Fingern zu saugen. Plötzlich verdunkelt sich der Raum, weil sich die motorisierten Jalousien selbstständig machen.
Jetzt geht das wieder los, meckert Bettina. Sie schnappt sich die Fernbedienung und drückt vergeblich auf den Knöpfchen herum.
Ist das ein Zeichen? Die Tür ist verschlossen und durchs Fenster kann uns auch niemand mehr sehen. Möchte Franz, dass ich Maria gleich hier töte? Ich könnte sie mit dem Kabel erwürgen, das zum Projektor führt und es anschließend so aussehen lassen, als hätte sie sich erhängt. Ich bezweifle jedoch, dass ich hier ein Kadaver ohne fremde Hilfe in Richtung Zimmerdecke hieven kann. Bettina wirft die Fernbedienung gefrustet auf den Tisch. Die Jalousien fahren ohne erkennbaren Grund wieder hoch. Bettina richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich.
Leg mir die unterzeichnete Abmahnung einfach auf meinen Platz, wenn du fertig bist. Das bekommst du noch hin, oder?
Ich kann nicht zulassen, dass diese boshafte Schwabbelhure das letzte Wort hat. Diese Abmahnung wird mir eine echte Lehre sein, weil ich unglaublichen Respekt vor dir und deinen Fähigkeiten als Führungskraft habe. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Du bist nicht nur eine großartige Teamleiterin, sondern einfach ein toller Mensch, Bettina. Nicht umsonst wirst du von allen geliebt. Dich zu enttäuschen gehört zu den Tiefpunkten meines Lebens, erkläre ich so unaufrichtig wie möglich. Bettinas Augen verraten, dass die wahre Botschaft bei ihr angekommen ist. Sie kocht innerlich vor Wut. Sie erhebt sich, ohne den Blick von mir zu lassen. Ihre Arme zeigen Kerzen gerade nach unten. Die Fäuste sind geballt. Ich hoffe, sie verliert die Beherrschung und schlägt mich. Das würde ihrem Ansehen als Führungspersönlichkeit enormen Schaden zufügen. Ich könnte mich zu Boden werfen und dabei mit dem Kopf gegen den Stuhl poltern, um die dramatische Wirkung durch eine Platzwunde zu erhöhen. Anschließend Schmerzensgeld einklagen und mich krankschreiben lassen. Sie müsste sich bei mir vor versammelter Mannschaft entschuldigen. Ich würde unseren Geschäftsführer theatralisch bitten, Bettina nicht zu entlassen. Schließlich ist sie nur eine dicke kleine Frau unter dem Druck eines Führungspostens nicht gewachsen, quasi ein Opfer der eigenen Selbstüberschätzung. Ich würde ihr dabei frech in die Augen blicken und eine Anti-Aggressionsseminar oder unbezahlten Urlaub als passendere Maßnahme vorschlagen, damit sie über ihre Schwächen nachdenken, innerlich wachsen und als besserer Mensch zurückkehren kann. Statt mich anzugreifen, bleibt sie aber angewurzelt stehen. Ich muss ihr noch einen Schubs geben. Bettina, möchtest du noch was loswerden? Du kannst mir wirklich alles sagen, bohr ich nach. Sie verlässt wortlos den Raum. Schade. Und ich glaube, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen Cut. Sehr interessant. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so weitergeht. Also, dass jetzt hier der Franz auf den Plan tritt, macht die Sache auf jeden Fall interessant. Also, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich dachte eigentlich, dass diese Beziehung zwischen ihm und Maria noch so ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt, dass das jetzt so das Hauptthema sein wird, dass die vielleicht doch so eine Art Beziehung führen und er dann gar nicht weiß, warum, und dann sagt, das Leben ist zu kurz für irgendwelche Beziehungen. Gut, in gewisser Hinsicht geht's ja auch in diese Richtung tatsächlich, aber ja gut, ich bin gespannt, wo die Sache hinführt. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit, grüßt mir eure Mütter. Und bis zum nächsten Mal sage ich Medal of...